Ja, ist das realistisch? Gibt's das? Eingeschaltet. Klappt's nicht? Hörst du was, wenn ich jetzt hier spreche? Ja, was wir gesehen haben, also so eine Vorstandsversammlung einer Firma, die Umsatz steigern will und damit versucht uns unsere Zeit zu nehmen, zu stehlen. Gibt's das? Ist das realistisch? Ist das echt? Meine Schwester hat eine Zeit lang in einer Werbefirma gearbeitet. Und ohne dass ich denen da Tipps gegeben habe, haben genau solche Dinge stattgefunden. Ja, man hat ernsthaft überlegt, wie verkaufen wir Leute Produkte, die niemand braucht, und machen die so wertvoll, dass man unbedingt die haben muss und seine Zeit mit diesen Produkten verbringt. Und irgendwann konnte meine Schwester es nicht mehr mitmachen. Sie ist wie meine Tochter jetzt rausgegangen. Leon, könntest du bitte das Licht ausmachen?
Ja.
Merkt euch diesen Satz, den brauchen wir nachher noch. Vielen Dank. Ja, gibt es Zeitdiebe, wie hier auf dem Plakat von Verdi? Gibt es da graue Herren, die uns die Zeit stehlen wollen? Wir wollen in drei Punkten jetzt die Zeit bis zum Mittagessen vertrödeln hier und uns die Zeit nehmen, uns mit folgenden Fragen beschäftigen. Erstens Zeitdiebe. Da gibt es sehr viel Literatur und Seminare drüber. Dann wollen wir uns kurz die Frage stellen, was ist überhaupt Zeit? Und dann kommen wir zum Wesentlichen, nämlich Gottes Konzept zum Umgang mit der uns geschenkten Zeit. Ihr habt eben gehört, Gästegottesdienst. Also wir haben jeden Sonntag Gästegottesdienst. Ich bin ja auch Gast hier, wie ihr an meiner niederbayerischen Aussprache hört, stamme ich aus dem Rheinland. Und der Viktor, der eben vorne stand, hat man gehört, der ist aus Berlin. Also wir sind hier Zugroaste oder heute würde man sagen Menschen mit Migrationshintergrund in Bayern. Also auch wir sind hier Gäste. Zeitdiebe. Ich habe mal eine Woche lang die Werbung gesammelt, die bei uns so eintrudelt. Das ist der Stapel. Dann habe ich den mal ausgebreitet. Hat aber nicht auf ein Foto gepasst. Das ist also das erste Foto und das ist das zweite Foto. Das kommt in einer Woche bei uns an. Wenn du das alles nur durchblätterst, kannst du überlegen, wie viel Zeit du damit verschwendest. Und dann findest du irgendwo ein Angebot, wo du dann wegen irgendeiner Sache, ja, Maracuja, Mango, Heidelbeer-Zitrone-Joghurt, das ist zwar bei uns keiner, gibt aber dann 2 Cent billiger, warum du dann extra zum Supermarkt fährst. Ja, und das ist auch Werbung. Ja, ich habe einfach mal fotografiert meinen Bildschirm, habe geschaut, durchschnittlich 20 Werbe-E-Mails in einer Woche, pro Tag. Ja, das sind 140 pro Woche. Ja, weiß nicht, wie viel ihr bekommt. Wenn die alle liest und anschaust, eben hat die Petra mich gefragt, ob ich ihre Mail gelesen habe. Ja, die geht dann schon mal unter. Ja? Wenn du so eine Menge hast, guckst nur, ist da irgendwas Wichtiges dabei und was ich dann unter Werbung innerlich absortiere, das ist dann nicht verfügbar. Dann guckt man die wichtigen Mails nicht an. Also auch das kostet Zeit. Da habe ich mal ein bisschen im Internet geschaut, da, und zwar unter dem Thema Zeitdiebe. Und aus einem Seminar haben die mal folgende 10 Highlights, also es gibt noch viel mehr, Zeitdiebe zusammengefasst. Erstens das Internet. Da nickt gar keiner. Doch, einige nicken. Also das ist wahrscheinlich der Zeitdieb heute überhaupt. Das zweite sind E-Mails, habe ich schon angesprochen. Kann man auch sehr viel Zeit mit verbringen. Telefonieren. Das scheint aber nur für eine Hälfte der Bevölkerung zu gelten, also die Weiblichen. Also auch damit kann man viel Zeit sich klauen lassen. Das hier hat mich mehr angesprochen, das Thema Müdigkeit. Ich weiß ja nicht, wie euch es geht, wenn ihr abends müde von der Arbeit kommt. Dann hat man keine Lust mehr, irgendwas Sinnvolles zu machen. Und dann verbringt man die Zeit mit möglicherweise nicht so ganz nutzvollen Dingen. Wobei ich nicht sagen will, dass nicht Zeit für Erholung sehr wertvoll und wichtig ist. Dann gibt es ins Nichts laufende Gespräche. Weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, da gibt es so Chatrooms. Wie geht's? Es geht? Ja, gut. Ah, dir auch? Ja, was hast du gestern gemacht? Ja, nichts. Ah, ich auch. Das habe ich jetzt nicht erfunden. Das habe ich abgelesen aus so einem WhatsApp-Kontakt. Lange Fahrtwege. Wir waren gestern so aus Koblenz wiedergekommen. 5 Stunden Fahrt. Aber da haben wir eine biblische CD gehört. Also, aber das kann auch viel Zeit rauben. Vor allen Dingen, wenn man dann diese ganzen Werbedinger überall dahin fährt, wo es jetzt die Sonderangebote gibt, bis du einen Parkplatz gefunden hast. Und dann kommst du hin und beim Aldi ist natürlich dann gerade ausverkauft. Da fährst du zum nächsten Aldi, ne, weil du wolltest ja die 2 Cent sparen. Das hier hat mich verwundert. Haushalt, aufräumen, abwaschen, bügeln, putzen. Warum das als Zeitdieb genannt wurde? Ja, Zeit kostet das. Man kann auch übertrieben sauber sein, aber das sind ja Dinge, die wir machen müssen. Ich habe mal in einem anderen Buch gelesen, dass für die Menge an Haushaltsgütern, die wir heute in einem normalen Haushalt haben, dass man früher 2 bis 3 Beschäftigte dafür hatte, die sich darum gekümmert haben, vom Reinigen, Abstauben, Aufräumen, Waschen, Bügeln, Putzen, da hat man früher Angestellte für gehabt. Wir nehmen nichts mit ins Grab und wenn ich jetzt meine Frau anschaue, die sagt auch, ja, wofür haben wir so viele Dinge? Man muss sich dann auch damit beschäftigen. Weiß ich, ob ihr mal im Bad gestanden habt, wie viele kleine Fläschchen da rumstehen mit irgendwas, die man ja alle Jubeljahre mal braucht. Ja, in Wirklichkeit sind es nur Zahnpasta und Seife und vielleicht Haarwaschmittel und Shampoo, die man dauernd braucht. Alles andere muss abgestaubt werden. Einkaufen. Zeitdieb. Meinen wir, es kostet nicht viel Zeit, ja, aber bis du durch einen riesen Laden gerannt bist, um das eine Produkt, was du brauchst, zu kaufen, dann findest du natürlich 20 andere, die du auch noch mitnimmst. Oder es gibt ja Leute, die es sehr gut entscheiden können, so wie ich. Also wenn ich eine neue Hose brauche, dann dauert das, ja. Weil die passt mir nicht, die ist zu lang und die ist nicht schön genug und die kratzt und die nächste ist das. PC-Probleme, da habe ich mich auch wieder gefunden. Was kann das Zeit brauchen, wenn dieses Ding nicht so funktioniert? Also mehr wie die Zeit, die du eigentlich eine E-Mail schreiben willst und irgendwas machst, ist, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, und jetzt kommt noch ein Gag. Der Biss vom inneren Schweinehund. Also warum die das genannt haben, weiß ich jetzt auch nicht. Aber anscheinend kann das auch ein Zeitdieb sein. Mir hat ein ganz entscheidender Zeitdieb gefehlt. Welcher fällt euch auf? Welcher Zeitdieb fehlt hier? Ja. Fernsehen. Nicht genannt worden. Internet kann man nachschauen, wie viele Stunden pro Tag der mittlere Deutsche am Tag Fernsehen schaut. Da sind wir bei 221 Minuten im Jahr 2015. Das sind 3,7 Stunden pro Tag, die im Durchschnitt der Deutsche Fernsehen schaut. Über alle Altersklassen weg. Da gibt es zwar zarte Unterschiede zwischen Altersklassen. 3,7 Stunden pro Tag. Ich habe dazu mal aufgeschrieben, den Psalm 23 von David. Sehr bekannt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken, dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Hause des Herrn, lebenslang. Nun habe ich mir gedacht, also wenn ich 3,7 Stunden am Tag im Schnitt Fernseher schaue, dann müsste man das mal aktualisieren. Und jetzt habe ich hier ein Büchlein gefunden. Also jetzt lese ich mal die moderne Version vor. Der Fernsehapparat ist mein Hirte. Mir wird viel mangeln. Er füttert mich mit pikanten Abenteuern und führt mich zum trüben Wasser der Sünde. Er vergiftet meine Seele, er führt mich auf gefahrvoller Straße um anderer Gewinns willen. Und ob ich schon nichts zu tun wüsste, fürchte ich keine Langeweile, denn du vertreibst sie mir. Deine Liebesgeschichten und Witze trösten mich. Du bereitest vor mir viele Bilder im Angesicht meiner Kinder. Du benebelst mein Haupt mit Sensationen und schenkst mir voll ein. Mörder und Verbrecher verfolgen mich in nächtlichen Träumen, doch ich werde bleiben im Banne des Fernsehers alle Zeit. Das ist also die moderne Version. Wir müssen uns dann überlegen, ist der Herr mein Hirte, verbringe ich mit dem mehr Zeit oder mit dem Hausaltar, so hat mein Vater den Fernseher immer genannt. Gut, wollen wir zunächst uns mal beschäftigen mit der Frage, was ist denn Zeit überhaupt? Die Zeit gehört zu einer der sieben physikalischen Grundgrößen. Das ist die Länge, die Masse, die Stromstärke, die Temperatur, die Stoffmenge, die Lichtstärke und eben die Zeit. Ich finde es interessant, dass das ausgerechnet sieben sind. Alle anderen physikalischen Einheiten sind aus diesen sieben Grundgrößen abgeleitet. Ja, zum Beispiel die Kraft, ja, wir bezeichnen das Newton, das Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat. Also irgendwie aus diesen Einheiten zusammengebastelt. Das ist Kraft. Das gleiche gilt für Energie oder für alles, was man sich vorstellen kann. Geschwindigkeit sind alle von diesen sieben Größen abhängig. Nun wissen wir, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und dass sieben die Vollzahl ist. Das ist schon interessant, finde ich, dass ausgerechnet sieben physikalische Einheiten diese Schöpfung vollkommen beschreiben. Ihr seht hinter die Einheiten und wenn das dann zu kompliziert wird, wie bei Kraft, ja, dann weiß ein Physiker auch nicht mehr, was das ist, dann wird das eben umbenannt von dem, der das entdeckt hat und dann heißt das eben ein Newton, nach Isaac Newton. Newton lernen ja die Kinder alle in der Schule. Was aber keiner lernt, ist, dass der Isaac Newton viel mehr über den Glauben an Jesus Christus geschrieben hat, als über Mathematik und Physik. Was ist Zeit? Mal aufgeschrieben, was Zeit nicht ist, die Zeit, die wir haben. Zeit ist nicht speicherbar. Ja? Also wenn ich nachts schlafe, kann ich hier am nächsten Tag die 8 Stunden irgendwo noch nehmen oder ich kann nicht aussetzen von der Zeit. Also ich bin jetzt 50, ja, hatte Krebs und jetzt denke ich auch, lass mich irgendwo 10 Jahre auf Eis legen und wenn die dann bessere Methoden zur Behandlung haben, lass mich wieder aufwecken und dann lebe ich eben den Rest weiter und die können das behandeln. Also es geht nicht. Zeit kann man nicht zurückdrehen. Habe ich mal einen Film gesehen mit, wie heißt der Superman, dieser amerikanische Held, dass irgendjemand in der Beschützungszone umgekommen. Dann hat er die Welt rückwärts gedreht und dann konnte er praktisch nochmal eingreifen, sodass sein Freund nicht getötet wurde. Kann man im Film natürlich machen. Es gibt auch viele Autoren, die sich darüber Gedanken gemacht haben, aber kein Mensch kann in der Zeit zurückschreiten. Man kann auch Zeit nicht überspringen, man kann auch nicht nach vorne gehen oder die Zeit schneller ablaufen lassen. Zeit kann man auch nicht verleihen. Ist natürlich nett, dass Sie mir jetzt Ihre Zeit und Ihr Ohr leihen. Aber es ist trotzdem noch Ihre und ich kann die Zeit Ihnen nicht zurückgeben, die Sie erst heute Morgen hier verbringen. Zeit ist auch nicht verzinsbar. Ja, also ich schenke jetzt dem Daniel von Schäfers eine Stunde und passe auf den auf und sage, also dafür kriege ich aber 1 Stunde 10 dann zurück. Ja, nicht möglich. Das heißt, Zeit ist etwas unbezahlbar Wertvolles und alle Menschen haben gleich viel. Also für alle Menschen ist der Tag 24 Stunden lang, für unsere Bundeskanzlerin und andere hochgestellte Persönlichkeiten, die haben nicht mehr oder weniger Zeit zur Verfügung als jeder von uns. Die Zeit läuft also nur in eine Richtung. Ich will kurz zwei Begriffe einführen. Es gibt die menschliche Zeit, Chronos, ihr kennt Chronometer oder eine Chronologie, ja, also Dinge, wie sie hintereinander abgelaufen sind, so läuft das bei uns ab. Und das aber im Gegensatz zu Gottes Zeit, griechischen Kairos genannt, eine Art ewige Gleichzeitigkeit. Ich zeige Ihnen dazu gleich noch eine Grafik, die der Professor Werner Gitt entwickelt hat. Heute ist aber für uns ein wichtiger Kairos, also ein Zeitpunkt, wo sich etwas bewegt, wo man eine Entscheidung treffen kann, eine Gelegenheit. Und der Werner Gitt hat das mal so aufgezeichnet. Ja, der Mensch ist irgendwann geboren, hat eine Vergangenheit, jetzt leben wir hier in der Gegenwart und hat eine Zukunft, die hat aber auch ein bestimmtes Ende. Ja, also von Geburt bis Tod befinden wir uns irgendwo da drin und das können wir nicht ändern. Also dieser Chronos, diese Zeit, ist die Funktion des Raums und der Materie mit dieser Schöpfung. Was ganz anderes ist Gottes Zeit, also man versucht Kairos, also Gott kann in jedem Moment dieser Zeit hinspringen und in der Bibel heißt es ja, bei ihm ist es ein Tag wie 1000 Jahre oder 1000 Jahre wie ein Tag, weil Gott alles gleichzeitig sieht und auch überall gleichzeitig sein kann. Das ist ein Versuch einer Abbildung. Die Wirklichkeit Gottes ist wesentlich komplexer, als wir uns das vorstellen können. Sollen wir die Frage gestellt, wie entsteht Zeit? Wie entsteht Zeit? Wie kommt das Phänomen überhaupt zustande? Das hat mit der Drehung der Planeten zu tun, der Planeten um die Sonne. Ja? Dadurch entstehen Zeiten, und ihr seht schon, es gibt verschiedene Planeten, also ein Jahr auf dem Saturn oder auf dem Jupiter hat eine ganz andere Dauer als bei uns. Auch ein Jahr auf diesem Planeten, weil die eine längere Umlaufbahn haben, ist wesentlich länger als unser Jahr. Nun, auf der Bibel finden wir die Messmethode für die Zeit schon auf den ersten Seiten. Denn direkt nachdem Gott dieses Planetensystem geschaffen hat, heißt es für die Erde, es wurde Abend und es wurde Morgen ein Tag. Ja, also die Erde dreht sich einmal um sich selbst, dadurch sehen wir die Sonne aus unserer Beobachtung, wie sie auf und untergeht. In Wirklichkeit dreht sich aber die Erde und das ist ein Tag. Die Unterteilung in 24 Stunden, die der Mensch dann gemacht hat, die ist rein willkürlich. Der hätte man auch ein Zehnersystem nehmen können. Da gibt es interessante Abhandlungen drüber, dass man die Stunden unterteilt hat, das wieder in Minuten, das wieder in Sekunden. Da gibt es interessante Vorträge drüber, das wollen wir uns aber heute nicht weiter vertiefen. Dann läuft der Mond um die Erde, ungefähr 29 Tage, das ist das, was bei uns ein Monat ist. Und die Erde läuft in ungefähr 365,1 Viertel Tage. Die Bahnen sind nicht immer gleich, deshalb ändert sich das. Einmal um die Sonne, und das bezeichnen wir als ein Jahr. Jetzt frage ich euch, bevor es diese Planeten dieser Konstellation gab, was war denn da Zeit? Und wenn diese Planeten so mal nicht mehr existieren sollten, und das schreibt Petrus ganz klar, was ist dann Zeit? Nun, die Zeit ist von den 7 Einheiten die am genauesten messbare Basiseinheit. Und ich nenne euch jetzt eine Zahl, dann wisst ihr ganz genau, was eine Sekunde ist. Also eine Sekunde ist das 9 Milliardste, 192 Millionste, 631.000ste, 770-fache einer bestimmten Schwingung im Cäsiumatom. Was muss ich also machen, um zu einer Sekunde zu kommen? Ich muss zählen, allerdings recht schnell. Und wenn ich die Zahl erreicht habe, ist eine Sekunde vergangen. Ja? Also Zeit ist das, was wir am besten messen können. Aber das will ich nicht allzu sehr vertiefen. Ich habe mal aufgeschrieben, was in einer Sekunde denn so alles passiert auf dieser Welt. Es werden 3 Menschen pro Sekunde geboren derzeit. Es sterben in einer Sekunde im Schnitt 1,5 Menschen auf der Welt. Die Bundesrepublik macht pro Sekunde 2.000 Euro zusätzliche Schulden auf ihren kleinen Berg. Die Erde bewegt sich 30 Kilometer auf ihrer Bahn. Könnt ihr euch das vorstellen? Also wir sind jetzt, wenn ich eine Sekunde spreche, sind wir 30 Kilometer auf unserer Bahn um die Sonne weitergeflogen. Daneben drehen wir uns auch noch. Und trotzdem fliegen wir nicht weg. Ja, weil es eine Atmosphäre gibt und eine Erdanziehungskraft. Ist wunderbar gemacht. Und unser Knochenmark produziert in einer Sekunde 2,4 Milliarden neue rote Blutkörperchen. Der Wiener würde sagen, das ist doch Wahnsinn. Interessant ist, die Reaktionszeit des Menschen, die ist ein Zehntel Sekunde. Ja, also wenn wir im Auto fahren, da läuft mir einer rein, ein Zehntel Sekunde drehe ich auf die Bremse. Aber es gibt schnellere Reaktionszeiten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, eine Mücke zu fangen. Ja, so mit der Hand. Also ich krieg den nicht. Ist auch klar, denn eine Mücke hat eine Reaktionszeit von 1/100 Sekunde. Ist also 10-mal schneller. Und deshalb brauchen wir Fliegenpatschen oder so Klebedinger, um die Kerle zu erwischen. Es gibt also Tiere, die haben wesentlich schnellere Reaktionszeiten und nehmen alles schneller wahr. Übrigens auch die Vögel. Es hat mal jemand die Vögelstimmen, wenn die singen, aufgenommen und das viel langsamer abspielen lassen. Da erkennt man viel mehr Zwischentöne und Pausen und Sachen, wie die sich verständigen. Für uns ist das so ein Geschriebse, also sehr interessant. Also alles hat seine Zeit, das sagt schon der König Salomo im Buch Prediger. Und daraus möchte ich euch jetzt ein paar Verse vorlesen, weil es für alles in unserem Leben eine Zeit gibt. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären, haben wir ja gerade wunderbar erleben dürfen, und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten. Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen. Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen. Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen. Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen. Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln, Zeit fürs Umarmen und Zeit für sich fernhalten vom Umarmen, Zeit fürs Suchen, habe ich heute Morgen gebraucht, und Zeit fürs Verlieren, das ging mir gestern so, Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen, das muss ich noch lernen, Zeit fürs Zerreißen und Zeit fürs Zusammennähen, Zeit fürs Schweigen, sollte ich öfter tun, und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Und aus diesen Erkenntnissen stellt er jetzt Fragen. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich darin abzumühen. Alles hat er, also Gott, schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Wir haben eben Drehung der Planetenzeit, also wir haben ein bisschen von dem Werk Gottes ergründet, aber was vorher war und wie er das geschaffen hat, können wir nicht ergründen. Auch was danach einmal sein wird, dazu braucht es seine Offenbarung. Und sein größtes Werk, da haben wir heute Morgen drüber nachgedacht, die Erlösung von unserer Schuld können wir nicht völlig ergründen und sind dankbar, dass er uns darüber aber sehr viel mitgeteilt hat. Vers 3,12, ich erkannte, dass es nichts Besseres bei ihnen gibt, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. 3,14, auch ganz wichtig, ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Was wir hier auf der Erde tun, ist alles zeitlich begrenzt. Aber was Gott tut, ist alles für ewig. Es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Jetzt haben wir also einen Hinweis darauf, warum. Und dann 3,18, ich sprach in meinem Herzen, der Menschenkinder wegen ist es so, dass Gott sie prüft und damit sie sehen, dass sie nichts anderes als Vieh sind. Denn das Geschick der Menschenkinder und das Geschick des Viehs Sie haben ja ein und dasselbe Geschick ist dies. Wie diese sterben, so stirbt jenes. Und einen Odem haben sie alle. Und einen Vorzug des Menschen vor dem Vieh gibt es nicht, denn alles ist Nichtigkeit. Alles geht an einen Ort. Alles ist aus dem Staub, also aus der Materie, geworden und alles kehrt zum Staub zurück. Und dann stellen wir uns schon die Frage, gibt es denn nicht doch einen tieferen Sinn? Wenn es nur dabei bleiben würde, wäre es traurig. Das sind die rein menschlichen Beobachtungen, die der König Salomo angestellt hat. Also hat Gott mit der Zeit nicht doch einen tieferen Sinn? Hat er nicht irgendwas mit uns vor? Will er uns damit nicht mehr mitteilen? Wie füllen wir das aus? Wie füllen wir die wertvolle Zeit? Aber das erfahren wir natürlich nicht aus der Physik, auch wenn wir es genau messen können mit den 9 Milliarden Schwingungen da, sondern wir erfahren das am besten vom Schöpfer der Zeit. Der hat sich dabei was gedacht, warum er uns auf diesen Planeten gesetzt hat, mit diesen Drehungen und dieser Zeit, die das braucht. Jetzt müssen wir einen kleinen Einschub machen. Weil das, was ich über Zeit sagen möchte, etwas schwer Greifbares ist. Die Zeit, das ist ja etwas eigentlich nicht Sichtbares. Da hängt zwar eine Uhr, und diese Uhr ist ein gestrenger Herr, die geht immer weiter vorwärts und sagt mir, irgendwann darf ich aufhören und irgendwann seid ihr erlöst von dem Vortrag heute. Aber die zeigt uns auch, irgendwann gibt es ein Mittagessen. Aber diese Zeit ist etwas so direkt nicht Sichtbares und sie ist etwas sehr Ähnliches wie Information. Und deshalb, das wird ein bisschen wissenschaftlich, möchte ich mit euch ein paar Gedanken machen, was ist Information? Und deshalb habe ich eben gesagt, ihr möget euch den Satz gut merken. Ich habe gesagt, Leon, kannst du bitte das Licht ausmachen? Ja? Also bei jeder Information gibt es auf der einen Seite einen Sender, und auf der anderen Seite gibt es einen Empfänger. Die tauschen jetzt Informationen aus auf 5 hierarchischen Ebenen. Fangen wir mit der untersten Ebene eigentlich an. Das ist die Statistik. Ja? Und ich sage, Leon, mach bitte das Licht aus. Dann sind das 6 Worte und 24 Buchstaben. Das kann man zählen. Kann auch zählen, wie oft die Buchstaben vorkommen. Aber das nützt einem noch nicht viel. Ja? Also eine bestimmte Informationsmenge ist von mir an Leon gegangen. Aber das reicht dann nicht. Dann müssen wir auf die nächste Ebene gehen. Die Syntax, das ist die Grammatik oder der Code, den ich verwendet habe. Also ich habe zum Leon in Deutsch gesprochen. In Englisch und Französisch hat er das auch verstanden. Ich kann kein Russisch, aber er auch nicht. Wenn ich Russisch gesprochen hätte, dann wäre er vermutlich sitzen geblieben. Ja, also da ist eine Grammatik hinter. Die Worte sind auf eine bestimmte Art und Weise, die wir in der Schule auch gelernt haben, angeordnet. Ja? Aber auch das ist nicht das Entscheidende, sondern jetzt kommen wir zur Semantik, also der eigentlichen Bedeutung. Ja? Was ist die Bedeutung, die Information, die eigentlich von mir übertragen würde? Ja, er soll das Licht ausmachen. Ja? Das ist die eigentliche Bedeutung. Aber aus dieser Bedeutung folgt etwas, nämlich eine Pragmatik, das heißt eine Handlung. Was hat der Leon gemacht? Er ist aufgestanden und hat das Licht ausgemacht. Das war die Handlung. Aber auch die war noch nicht das Ziel, nämlich die Apophetik. Wozu das Ganze? Ja, warum habe ich das dem Leon Informationen gegeben? Warum ist er aufgestanden? Damit ihr besser die Grafiken seht, weil das Licht blendet. Information ist also nur dann da, wenn alle diese 5 Ebenen erfüllt sind. Ja, der Sender überträgt ein Signal, er verwendet einen Code, er teilt Gedanken mit. Er erwartet eine Handlung, hat auch gemacht, danke Leon, und das Ganze hat ein beabsichtigtes Ergebnis. Und bei ihm ist es auch angekommen, er hat das Signal empfangen, er hat den Code verstanden, er hat die Bedeutung verstanden, er hat die Handlung ausgeführt, wir haben das Ziel erreicht, ihr seht jetzt besser. Ja, warum haben wir das uns angeschaut? Weil wir auf den gleichen Ebenen jetzt uns Zeit anschauen wollen. Da gibt es den statistischen Effekt der Zeit, Stunden, Tage, Jahre, dann gibt es eine Grammatik, einen Code, Regeln, die mit der Zeit verbunden sind. Es gibt eine Bedeutung der Zeit Wir sollen handeln in der Zeit und wir sollen der Zeit ein Ziel erreichen. Also Gottes Konzept zum Umgang mit der Zeit finden wir auf diesen gleichen fünf Ebenen. Und diese wollen wir aus der Bibel erforschen. Wo habe ich das her? Von Professor Werner Gitt aus diesem Büchlein Zeit und Ewigkeit. Über Ewigkeit haben wir heute gar nicht die Zeit nachzudenken. Das müssen wir vielleicht ein andermal machen. Was ist Ewigkeit? Ewigkeit ist nicht eine fortlaufende Zeit, wo die Uhr als weiterläuft, ohne dass die Batterien alle werden, sondern das ist was völlig anderes als Zeit. Ewigkeit ist Gleichzeitigkeit. Da gibt es nicht diesen chronologischen Ablauf der Zeit, was für uns, und zumindest für mich, nicht vorstellbar ist, wie das sein kann, dass Gott in der Vergangenheit gleichzeitig sein kann und in meiner Gegenwart und in meiner Zukunft. Okay, schauen wir das mal an. Was macht man, wenn man sowas anschaut? Das schaut man zuerst mal an, wie man es nicht machen soll. Ja? Also wie, hier ist Gott, der ist der Geber der Zeit, das ist der Sender. Wir sind der Empfänger, er schenkt uns Zeit. Und jetzt können wir auf allen fünf Ebenen mit der Zeit falsch umgehen. Schauen wir uns mal die Menge der Zeit an. Da steht zum Beispiel in Psalm 90, wir verbringen unsere Jahre, das ist die Menge der gegebenen Zeit, wie ein Geschwätz. Das wäre falscher Umgang mit der Zahl der Zeit, mit der Menge. Jetzt gibt es Regeln. Regel der 4 steht, ich sah an Arbeit und Geschicklichkeit in allen Sachen. Dann neidet einer den anderen. Das ist auch eitel und haschen nach Wind. Also das ist, wenn wir neidisch sind, und einem anderen was neiden, haben wir eine falsche Zeitregel angewandt. Ja, wenn der Nachbar ein größeres Auto hat wie ich und ich spare jetzt ganz viel, dass ich genau so ein großes oder noch ein größeres Auto kaufen kann, dann nutze ich die Zeit falsch, für ein falsches Ziel. Die Bedeutung der Zeit, falsch angewandt, schreibt der Paulus im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 21, sie haben ihre Gedanken dem Nichtigen zugewandt und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Also wir können die Gedanken oder Taten in der Zeit mit Unnützem verbringen. Jetzt kommen wir zur Handlung. Ein Beispiel, also wie gesagt, in der Bibel steht noch viel mehr darüber. Sprüche 12, Vers 11, wer aber unnötigen Sachen nachgeht, der ist ein Narr. Ja, also ich handle, indem ich unnötigen Dingen nachgehe. Jetzt kommen wir zum Ziel, wieder aus dem Buch Prediger, Kapitel 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht, das ist keine Pragmatik, und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht, keine Apobetik. Der erreicht das Ziel nicht. Hier natürlich im übertragenen Sinne aus dem Beispiel, was damals und heute jeder kennt, wenn ich nicht sähe, dann ernte ich nicht. Was ist das Ziel? Ja, dass ich mich ernähre, ich brauche was zu essen. Wenn wir nicht säen, das Evangelium weitertragen, Kalender verteilen an alle Heiligen, dann werden wir auch keine Ernte einfahren. Und Lukas 12, Vers 20, das ist vielleicht das drastischste Beispiel, was der Herr Jesus vorführt. Aber Gott spricht zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wes wird sein, dass du bereitet hast? Da geht es um den reichen Kornbauern, der noch weitere Scheunen bauen muss, weil er so viel Ernte hat, damit er das alles unterbringt. Und wenn er dann unheimlich reich geworden ist und sich selber sagt, so jetzt kannst du glücklich leben den Rest deines Lebens und kannst wunderbar genießen davon, dann ist sein Leben zu Ende. Und was er an Reichtum erworben hat, ist völlig sinnlos für ihn. Hat keinen Nutzen für ihn. Wir haben vorgestern einen Freund von mir besucht, der ist so alt wie mein Vater. Der hat sein Leben lang für ein bestimmtes Hobby gesammelt. Klammer auf, muss ich ehrlich sein, was mir auch gefällt. Und jetzt im Alter, wo er Zeit hätte, wo er endlich das nutzen kann, ist er so schwer krank, dass er es nicht benutzen kann. Dass ihm alles schwerfällt. Er hat keinen Nutzen mehr davon. Also das wäre ein falscher Umgang mit der Zeit auf diesen fünf Ebenen. Schauen wir jetzt mal an. Bitte nicht hier hinschauen, wollte ich noch ändern, das ist leider verrutscht. Jetzt schauen wir uns an, Gott hat uns Freiheit gegeben im Umgang mit der Zeit. Ja? Also es ist nicht so, wie man es vielleicht hier aus dem Anspiel hören könnte, du musst am Sonntag in die Kirche gehen und du musst zu dem Bibelkreis gehen und du musst zum Jugendbibelkreis gehen und du musst dahin und du musst hier und du musst dorthin. Das sagt Gottes Wort nicht. Wenn wir Gott etwas geben, dann von Herzen, aus Liebe. Wenn du als junger Mann, naja, ich war schon etwas gereifter, in eine hübsche junge Dame verliebt bist, dann verbringst du deine Zeit automatisch damit, Briefe zu schreiben und hinzufahren. Ne? Nach Stuttgart, Manuela, wir haben 3,5 Stunden. Ja? Also da verbringst du viel Zeit. Ja? Also die Menge der Zeit. Ich habe eben gesagt, das Maß an verfügbarer Zeit ist für jeden gleich. Es gibt eine verfügbare Tageszeit, es gibt die Anzahl der Jahre, die Zeitspanne des Lebens. Die ist zwar bei jedem Menschen individuell, aber wir haben alle Zeit geschenkt bekommen. Obwohl wir immer sagen, ich habe keine Zeit. Wenn morgen der Holger kommt, Rolf, könntest du bitte das und das machen? Ich habe keine Zeit. Ja. Wilhelm Busch hat das schöne Beispiel gebracht, dass im Jahre 1850, wenn ein Kaufmann was nach Hamburg verkaufen wollte, dann ist er mit dem Pferdefuhrwerk 2 Wochen dahin gefahren, dann hat er sein Geschäft getätigt, 2 Wochen zurück, war er 4 Wochen unterwegs, hat ein Geschäft getätigt. Ja, heute schickt er eine E-Mail oder mit Deutsche Post Express, da macht er das Ganze in, naja, eine Stunde vielleicht, wo er zum Postamt geht und zurück, müsste er doch 3 Wochen und 6 Tage Zeit haben. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der so viel Zeit hat? Ist zu dir schon mal jemand gekommen, der gesagt hat, Mensch, ich habe Zeit, kann ich dir irgendwie helfen, brauchst du was? Aber nicht, ja. Warum? Wegen den Zeitdieben vielleicht? Wir haben Zeit geschenkt bekommen. Und zwar jeder gleich viel. Regeln für den Umgang mit der Zeit. Natürlich kann ich in Seminaren lernen, Strategien zur optimalen Zeitplanung. Ja, da gibt es ganz viele Management-Seminare. Da gibt es einen schönen Witz, das Seminar für optimale Zeitplanung muss wegen einer Terminkollision des Vortragenden verschoben werden. Ja? Optimale Zeitplanung. Ja, ich kann natürlich mir Gedanken machen über den zielorientierten Einsatz der Zeit. Es gibt Konzepte für den effektiven Einsatz von Zeit, das ist das Zeitmanagement. Ich kann mir Gedanken machen als Regeln über die Gestaltung des Lebensprogrammes. Setze ich für die wichtigen Dinge meine wertvolle Zeit ein. Die Bedeutung der Zeit. Ich kann meine Zeit gedanklich füllen mit wertvollen Gedanken, aber auch mit belanglosen Gedanken, aber auch mit unnützen Gedanken und auch wir sogar mit bösen Gedanken. Das Handeln in der Zeit. Ich kann die Zeit nutzen. Epheserbrief heißt also schön, sie auskaufen, das sehen wir noch. Wir brauchen aber auch Zeiten der Erholung und der Entspannung. Ich hoffe, das ist ja so eine Zeit für euch. Es gibt auch Zeit, die man ungenutzt lassen kann. Ich kann meine Zeit mit Wertlosem vergeuden. Und es gibt sogar Zeiten des Bösen. Handelns, wo ich irgendeinem was zurückzahlen möchte, wo ich irgendwas vorbereite, damit einer eine Falle tappt. Und wir sollen auf das Ziel schauen. Und da gibt es 2 Ziele im Leben zu erreichen, nämlich zeitliche Ziele. Das kann ein Schulabschluss sein, kann die Hochzeit sein, es kann sein, das Kind großzuziehen. Die Enkel verwahren. Heiraten. Beruf erlernen. Ein schlimmes Projekt fertigstellen. Das sind zeitliche Ziele, die hat Gott uns für unser Leben anvertraut. Die sollten wir auch erreichen. Aber wir sollen vor allen Dingen das ewige Ziel erreichen. Und vor lauter zeitlichen Dingen verliere ich gelegentlich bis häufig, hier vielleicht auch, das ewige Ziel aus dem Auge. Schauen wir uns jetzt an den richtigen Umgang mit der Zeit auf diesen Ebenen. Zu den Regeln der Zeit. Eine ganz wichtige Regel finden wir schon in den 10 Geboten. Da hat Mose dem Volk weitergegeben, 2. Mose 20, Vers 9 bis 10. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, aber am 7. Tage, da sollst du kein Werk tun. 6 Tage soll der Mensch arbeiten, 1 Tag soll er ausruhen, weil Gott das auch so gemacht hat. Das wird im kommunistischen China so gemacht, das wird im kommunistischen, nicht an Gott glaubenden Nordkorea so gemacht, das wird in den buddhistischen Ländern so gemacht. Und es gab schon den Versuch in der Französischen Revolution, das zu ändern, und zwar eine Dekade einzuführen. 9 Tage arbeiten, 1 Tag ausruhen. Man ist schnell wieder von abgekommen. Funktioniert nicht. Dieses Prinzip, diese Regel, diese Syntax ist mit der Schöpfung dieser Planeten und der Drehung vorgegeben vom Schöpfer. Und ist auch gut so. Wir arbeiten ja mittlerweile nur 5 Tage die Woche. Und was machen wir am Samstag? Samstag brauchen wir, um die ganze Werbedinger da durchzu. Ja? Ich verpasse ja sonst super Sonderangebot. Also das halte ich für einen ganz wichtigen Satz. 6 Tage arbeiten, 1 Tag erholen. Gott ist also nicht gegen Erholung. Und um auf das Anspiel zurückzukommen, muss ich dann an dem 7. Tage so viel Stress und Sport und Dinge machen, dass ich mich am Montag an der Arbeit erholen muss? Ich bin Beamter, ich kann mir das leisten, aber ob das dann überall so gewollt ist. Und dann finden wir eine weitere ganz wichtige syntaktische Regel zum Umgang mit der Zeit, obwohl das Wort Zeit da gar nicht vorkommt. In der Bergpredigt sagt der Herr Jesus, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Dass ich ein Dach über dem Kopf brauche, dass ich was zu essen brauche, dass ich was zum Anziehen brauche, dass ich meine Briefmarken sammeln brauche oder auch nicht. Ganz wichtige Regeln, die wir überdenken sollten, ob wir so leben. Habe ich zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet, bei dem, was ich tue? Ist das, was ich jetzt vorhabe, ist das nützlich für den Herrn, zu seiner Ehre, für anderen Menschen? Die Bedeutung der Zeit. Psalm 31, Vers 16, ganz bekannt. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und ich glaube, das ist einer der Sätze, gegen den der Mensch am meisten aufbegehrt. Von Adam an im Garten Eden, nee, meine Zeit steht in meinen Händen, nicht in deinen. Meine Zeit steht in, ich will Herr über meine Zeit sein, ich will bestimmen. Der Psalmist hat das erkannt, wie es gut ist, wenn ich zu Gott sage, meine Zeit steht in deinen Händen. Habt ihr schon mal das erlebt? Also ich erlebe das oft, deshalb erlebt ihr das vielleicht auch oft. Ich will irgendwas tun und dann gibt es irgendein Problem, warum das wesentlich länger dauert und warum irgendwas dann in die Hose geht. Dann sage ich, ja Herr, das hätte ich jetzt viel schneller machen können. Da hätte ich doch ganz viel Zeit übrig gehabt, irgendwas anderes Wertvolles zu tun. Nein, Gott hat ja, im wahrsten Sinne des Wortes Zeit geschenkt, dass das jetzt noch nicht so schnell geht. Weiteren Vers zur Bedeutung, Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, das hat der Autor dazu geführt, in dieser Zeit. Weg, gehen ist Zeit, ja, Geschwindigkeit. Ja, Meter pro Sekunde, ja, da kommt Zeit drin vor, dass ich wandle, gehen, laufen, ja, Meter pro Sekunde, in deiner Wahrheit. Ich soll meine Zeit mir vom Herrn weisen lassen, meinen Weg zu wandeln in seiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Handeln in der Zeit, Pragmatik, etwas tun. Lukas 19, Vers 13, da sagt der Jesus zu den Jüngern, handelt damit, in der Zeit, die er ihnen gibt, bis dass ich wiederkomme. Wenn der Jesus wiederkommt, ändert sich was mit der Zeit. In dem Tag könnt ihr einen Kalender schreiben, was ihr wollt, andere Menschen auch. Wenn der Jesus sichtbar auf diese Erde wiederkommt, dann gibt es eine durchgreifende Veränderung. Dann sind die Termine, die wir uns gesetzt haben, hinfällig. Dann bricht was ganz anderes an. Das will ich aber jetzt nicht vertiefen. Aber die Zeit dazwischen, von dem Moment an, wo er uns gerufen hat, in unser Herz gesprochen hat, folgt mir nach, bis dass er wiederkommt. Da sollen wir handeln. Ja, gibt ja dieses Gleichnis mit den Talenten. Der eine ist hingegangen, hat es vergraben. Oder jetzt machen wir das Beispiel Zeit. Der hat sich halt hingesetzt und gesagt, ich warte hier, vielleicht lese ein Buch und warte, bis Jesus wiederkommt. Aber sonst unternehme ich nichts. Nein, wir sollen handeln. Und der Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 15, seht nun wohl zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus. Das habe ich eben gesagt, die Zeit kann man nicht kaufen. Ja? Kann dem Leon nicht seine Zeit abkaufen, der hat noch ein paar mehr Jahre als ich. Ja, kennt ja Fluch der Karibik, Teil 3, glaube ich, da wollen sie zur Quelle der ewigen Jugend und der eine, wenn er so aus dem Kelch springt, dann kriegt der andere die Zeit, die der noch bis zum Tod hätte, kriegt der dann. Kann man sich alles ausdenken. Es bleibt aber beim Ausgedachtsein, das gibt's nicht. Aber Paulus fordert uns auf, die Zeit auszukaufen. Zu nutzen. Diese Zeit ist kostbar, die uns anvertraut ist. Und jetzt kommt zum Wesentlichen, zum Ziel. Warum hat uns denn Gott diese Zeit unseres Lebens anvertraut? Als Beispiel hier der Vers von Philipper 3. Vers 13 bis 14, ein bisschen unscharf, aber ich lese ja vor. Ich vergesse, was da hinten ist, also was historisch war, ja, was im Zeitstrahl vorher gewesen ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, jetzt kommt's, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Also es gibt eine himmlische Berufung, aber die gibt es in Gottes Sohn. In sonst gar nichts. Nicht in Religion und nicht in unserer Gemeinde und nicht durch, wie wir es heute Morgen gehört haben, bestimmte Ablassdinge. Sondern die gibt es in Jesus Christus. Und dann bekommt man einen Siegespreis. Die meisten Menschen sind ja scharf auf Ehre und Preis und nun, wir sollen nicht nach eigener Ehre streben, sondern demütig sein, einer den anderen höher achten als uns selbst. Aber für diesen Lauf in dieser Zeit möchte uns Gott einen Preis geben. Ich habe jetzt nochmal auf diesen fünf Ebenen ein paar weitere Bibelverse zusammengefasst. Gottes Konzept zum Umgang mit der Zeit. Also Statistik, die Menge der Zeit. Unsere Zeit ist kurz. Ja, das steht im Psalm 89. Im Buch Hiob heißt es, unsere Zeit ist wie ein Wind. Ja, da weht man, vergeht und dann ist weg. Im Psalm 144 und auf vielen anderen Bibelstellen heißt es, unsere Zeit ist ein Schatten. Ich weiß nicht, ob du deinen Schatten beobachtet hast. Selbst wenn du stehen bleibst, wandert der, weil die Erde sich dreht und dadurch die Sonne anders bleibt. Der Schatten bleibt nicht. Und wenn eine kleine Wolke vor die Sonne geht, ist der Schatten weg. Und Jakobus 4, Vers 14, da heißt es, unsere Zeit ist ein Dampf. Habt ihr schon mal Dampf gesehen? Ich bin ja Dampflok-Fan. Der entweicht. Und sobald er die gleiche Temperatur wie die Umgebung hat, ist er aufgegangen in der Luft, in der Atmosphäre, sieht man nichts mehr. Also unsere Zeit ist knapp und kurz und wenig. Und wenn wir die Zahl unserer Jahre fast erfüllt haben, ich war gestern bei meinen Eltern, die gehen auf die 80 zu, und dann haben wir alte Fotos geguckt, wo wir Kinder waren, wo sie geheiratet haben und wo wir in Urlaub waren, haben wir alle gesagt, Mensch, war das kurz. Und das ist 30 Jahre, 50 Jahre her. Mensch, die Zeit schnell vergangen. Auch die Menge wird uns gesagt, Psalm 90, Vers 10, steht, dass wir in der Mittel 70 bis 80 Jahre haben. Natürlich gibt es Menschen, die über 100 werden, und es gibt auch Säuglinge, die bereits im Mutterleib versterben. Aber mit statistischen Mitteln ist es immer noch so, dass wir 70 bis 80 Jahre werden. Und doch kann sich keiner darauf verlassen, habe ich an mir selber erlebt, wie es ist, wenn man krank ist, dass man auch selbst das erreicht. Und in ganz vielen Bibelstellen wird deutlich gemacht, dass die Zeit nicht endlos ist. Es geht nicht beliebig weit in die Zukunft weiter, dass irgendwann Menschen das Jahr 5.738.000 zeichnen, oder als ich Jugendlicher war, da gab es ein Lied, In the Year 4545 oder 2525, so hieß es, und dann hat diese englische Gruppe, ich weiß nicht, wer es noch kennt, das Lied, was wird im Jahr 2025 sein und 2075 und 3075, und haben sie halt überlegt, wie sich dann alles verändert hat. Das wissen wir nicht sicher, ob das so ist. Offenbarung 10, Vers 6 steht ganz explizit, es wird hinfort keine Zeit mehr sein. Wenn, wie der Petrus schreibt, Himmel und Erde vergehen werden, so wie Gott sie geschaffen hat, kann er sie auch wieder auflösen. Und diese Drehungen gibt es nicht mehr. Dann gibt es auch kein Instrument, dann einen Ablauf der Zeit zu messen. Die Zeit ist physikalisch an diese Schöpfung gebunden. Gottes Grammatik, Regeln für den Umgang mit der Zeit. Das hatte ich schon gesagt, 6 Tage arbeiten, ein Tag ruhen. Und auch dafür war das Anspiel sehr wertvoll. Wie, wollen Sie Ihren Job behalten? Gehen Sie sonntags, tun Sie nichts für die Firma? Mein Chef, ist jetzt nicht mehr mein Chef, aber er hat auch so ein Smartphone, also das hier ist jetzt die Fernbedienung, man nimmt mal an, es wäre ein Smartphone. Der hat in einer Besprechung vor anderen gesagt, Mensch, wir sind ja eigentlich verrückt, ja, selbst samstags und sonntags gucken wir eine neue Nachricht ein, tippt er noch. Von dem habe ich schon samstags um 23 Uhr irgendwas eine Mail bekommen. Und dann hat er anderen erklärt, dass das doch eigentlich verrückt ist. Ja, es ist verrückt, aber die Konsequenz hat er nicht gezogen. Dass er sagt, so, Freitagnachmittag kommt das Ding weg und am Montagmorgen hol es wieder. Fällt uns offenbar schwer. Wenn die Dritt macht, irgendwas wichtig, da will einer was von mir, ich bin wichtig. Das kostet Zeit. Und zwar meine Zeit zur Erholung, meine Zeit zum Studium von Gottes Wort, meine Zeit für die Familie. Ich sage nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt. Ich sage nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt. Wenn ich Notfalldienst habe und am Sonntag ist eine schwere Havarie, dann bin ich im Einsatz. Und wenn jemand von euch Schichtdienst macht im Krankenhaus, wir können nicht den Kranken sagen, ja, also Sonntag müsst ihr sehen, wie er klarkommt. Da stehen ein paar Medikamente, können euch was holen. Selbst das Krankenhaus Barmherzige Brüder, was ja deutlich schwarze Zahlen schreiben, wirtschaftlich arbeitet, selbst die machen das nicht. Auch die kümmern sich am Wochenende nur um die Kranken. Zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Könnt ihr euch erinnern, ich glaube, es war der Bruder aus Manching, der das Beispiel gebracht hat vom Laufen, dass wir alles Und dass es natürlich schwer fällt zu laufen, wenn man einen Rucksack voller Steine hat. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, wir sollen alles ablegen, was uns beschwert. Das ist eine gute Regel. Ich kann mich natürlich mit ganz vielen Privatgeschäften, ich will kein Beispiel nennen, beschäftigen, wo ich dann irgendwo gebunden bin. Also ich habe mal so einen geschlossenen Immobilienfonds mich beteiligt. Da habe ich gesagt, naja, du als Alterssicherung, da brauchst du dich ja 30 Jahre nicht drum kümmern. Ja, denkst du, da musstest du lauter irgendwas hinschreiben und dich wieder kümmern, wieder nachfragen, wieder was einheften, dem Finanzamt was beantworten. Also es hat im Endeffekt wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Abgesehen davon, dass ich aber viel gelernt habe, weil ich viel verloren habe. Alles ablegen, was beschwert. Was beschwert uns? Was brauchen wir? Was raubt mir nur Nerven, Zeit, Kraft, Gedanken? Klar, die Manuela kann ich nicht sehen, aber der würde eine Menge einfallen bei mir. Bedeutung der Zeit, der Wert der Zeit. Das werden wir nachher singen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und wenn wir das Lied singen, dann singt es bewusst. Das Lied ist uns ja bekannt, ja. Mir geht es so, singt man halt Lieder so mit und deinen Gedanken ganz woanders. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und da steht viel Wertvolles in dem Lied drin. Weise mir, Herr, deinen Weg in dieser Zeit. Wohin soll ich gehen? Wo soll ich nicht hingehen? Wir sollen als Weise wandeln. Was macht uns weise? Ja, die weißen Haare werden bei mir auch immer mehr. Nicht gefärbt, also in echt, ne, die weißen. Ja, wir werden durch die Lebensjahre schon weise. Aber am weisesten werden wir die Weisheit des Schöpfers anschauen, sein Buch. Das hat uns alles mitgeteilt in einem Buch, was wirklich wichtig ist für unser Leben. Wie gehe ich mit meiner Frau um? Wie gewinne ich meine Frau? Wie erziehe ich meine Kinder? Ja, da steht nicht drin, welches Fernsehprogramm ich gucken soll. Steht da nicht drin. Aber da stehen ganz wichtige Dinge für mein Leben drin. Dass ich 6 Tage arbeiten soll und mir im Schweiße meines Angesichts mein Brot verdienen soll. Dass ich Güte zeigen will, dass ich mitteilsam sein soll und. Da steht auch viel drin, wie ich es nicht tun soll. Wir bekommen auch viele Beispiele von liebevollen Menschen, woran sie gestrauchelt sind. Und wie sie wieder aufgestanden sind mit Gottes Hilfe. Und vor allen Dingen steht da das Ziel drin. Pragmatik, Handeln in der Zeit, das bestmögliche Nutzen der Zeit. Haben wir schon gehört, kauft die Zeit aus, nutzt die Zeit. Habe mich so geärgert, wir waren Fahrkarte kaufen mit meiner Mutter und die Frau hat uns so nett bedient, ganz tolle Tipps gegeben. Mir waren die Bibeln ausgegangen, hatte ich schon eine verschenkt, ich habe normal immer eine dabei. War eine super Gelegenheit, da Zeugnis zu sein, mich zu bedanken, jemand, der mir Gutes getan hat. Im Galaterbrief schreibt Paulus, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun. Nicht damit wir errettet werden, nicht für den Seelenablass, sondern weil das gut ist, das tut uns auch gut. Ich kann mich, auch wenn ich müde bin, eine Stunde, ich sage es mal knüppelhart egoistisch, für mich selber beschäftigen. Oder ich kann mich überwinden und in dieser Stunde was Gutes für andere tun, was mir möglicherweise hinterher ein besseres Erholungsgefühl gibt. Habt ihr das schon erlebt? Und der Timotheus wird aufgefordert, predige das Wort. Zu gelegener Zeit, das würden wir noch unterschreiben, und zu ungelegener Zeit. Da klopft einer an meine Tür, da passt mir jetzt überhaupt nicht, dass der jetzt kommt. Ich will doch gerade irgendwas schön Fotoalbum in mein Ahnenalbum einkleben. Da kommt erst ein Nachbar und hat ein Problem. Zu ungelegener Zeit. Das Wort predigen, helfen, Wertvolles tun. Sagen, ja Herr, was kann ich jetzt tun? Schnelles Gebet. Und das hier ist das Wichtigste, die Zielorientierung der Zeit. Wir sollen das Ziel erreichen. Dafür hat Gott uns Zeit gegeben, jedem von uns individuell. Und keiner weiß, was morgen ist. Wenn er bei der Beerdigung auf die Worte aufpasst, also habe ich fast auf jeder Beerdigung gehört, dann betet der Pfarrer da für den, der als nächstes dem nachfolgt, der jetzt ins Grab gelegt wurde. Und keiner weiß, wer das sein wird. Aber es wird jemand sein. Aber bis dahin muss man das Ziel erreicht haben. Nach dem Tode können wir an unserem Ziel nichts mehr ändern. Ich musste nach Hannover für 2 Wochen. Da fahre ich immer von Saal aus nach Ingolstadt, weil ich dann den Zug früher bekomme nach Hannover und bin dann rechtzeitig zu meiner Besprechung in Hannover. Und in dem Fall steige ich in Saal aus, der Zug war pünktlich, komme unten raus aus der Treppe da, aus der Unterführung, sehe die offene Tür vom ICE, gehe mit 8 anderen Leuten auf die Tür zu, in dem Moment macht der Schaffner, zack, Tür ging vor unserer Nase zu. Wir sind zum Schaffner hingelaufen, und etliche Leute sind auf manche gekommen und gesagt, nein, der Zug ist abgefertigt, geht rein, fährt ab. Da ist der Zug weg. Da kannst du dem Zug nachlaufen, aber so schnell bist du nicht. Der Zug war weg. Wenige Sekunden, aber er war weg. Da kannst du nichts tun, du kannst diese Stunde nicht mehr einholen. Du hast eine Stunde Zeit in Ingolstadt, war schön am Bahnhof, war toll. Als Zeit gab, Bibel zu lesen. Vielleicht habe ich sogar hier dran ein bisschen gearbeitet, glaube ich. Wenn die Zeit, die Gott dir geschenkt hat, für Entscheidungen zu treffen, vorbei ist, und mein Chef hat immer gesagt, dann sind die Messen gesungen. Paulus schreibt im Kolosserbrief, lasst euch von niemand das Ziel verrücken. Das Ziel ist nicht, wie die Werbung sagt, du wirst glücklich, wenn du dieses Parfüm nimmst und dieses Haarshampoo und dieses Auto fährst und da in die Südsee in Urlaub fährst. Dann bist du glücklich. Ja, für einen kurzen Zeitmoment will ich das gar nicht abstreiten. Ich mache ja auch Urlaub. Aber hier geht es um ein ewiges Ziel. Im Hebräerbrief werden wir aufgefordert, auf das zu achten, was wir gehört haben, dass wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Und jetzt kommt die Gretchenfrage. Was ist denn Gottes Ziel? Dazu möchte ich eine Bibelstelle lesen. Ich glaube, das habe ich ausgedruckt. Der Paulus spricht in Athen. Weißt du, was ihr denkt, wenn ihr Athen hört? Ja, Eurokrise wegen Flüchtlingen schon gar schon ein Nebenthema. Ja, war tagelang die Sensation, wochenlang. Im Moment hört man fast gar nichts, weil sie jetzt über Flüchtlinge berichten. Haben die Medien ein heiseres Eisen gefunden. Paulus hat den Athenern was ganz Tolles mitgeteilt. Er ist umhergegangen und hat die vielen Altäre gesehen, die die verschiedensten Göttern da gemacht haben. Und dann hat er ihnen Folgendes gesagt. Apostelgeschichte 17, Vers 24. Der Gott, der die Welt gemacht hat, also all die Planeten und die Zeit und uns, und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, noch wird er von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Und jetzt kommt das Ziel. Wozu hat er uns eine Wohnung und Zeit gegeben? Dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist an jeden von uns. Also wir müssen nicht nach Athen fahren, wir müssen keine anderen Städte nennen, oder nach Mekka, oder nach New York, um Gott zu suchen. Er ist überall da, ein Gebet weit entfernt. Ab Vers 30. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt, und dieses Jetzt hält bis heute an, den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag gesetzt hat, und den kennt niemand von uns, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Dieser Mann ist nichts anderes als unser Herr Jesus Christus. Was ist also Gottes Ziel? Gott suchen und finden. Und im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9, da steht, was Gottes Ziel ist, dass niemand verloren geht, sondern alle zur Buße kommen. Und im Philipperbrief finden wir, haben wir eben schon gelesen, wir selbst sollen dem Ziel nachjagen, dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Es ist Wahnsinn, was wir Zeit für materielle Güter zu erwerben hier aufbringen. Wir haben jetzt auf der Fahrt Lebensgeschichte gehört von einem Mann, der sein Lebensziel Jahrzehnte aufgewandt hat an Ausbildung und an Einsatz, um dann irgendwas zu bekommen. Und von allem, was wir hier erwerben, bleibt nichts. Wenn wir das Ziel, die himmlische Berufung, uns schenken lassen, dann haben wir alles erreicht, was in dieser Zeit an unbezahlbar wertvollem zu erreichen gibt. Der Johannes, der ganz nah bei dem Herrn Jesus immer war, hat es zusammengefasst: Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Von Gottes, also des Vaters Willen ist, dass wir seinen Sohn, den er für uns geschickt hat, dass er unsere Schuld bezahlt, dass wir ihn annehmen als Herrn und Heiland. Jetzt danke ich, dass ihr eure Zeit mir so lange anvertraut habt und für euer Zuhören. Und ich wünsche uns allen, dass wir unsere Zeit für den Herrn Jesus wertvoll und sinnvoll nutzen. Also mich eins zurück. Eines. Ja, wir beantworten gerne Fragen. Wir laden im Anschluss herzlich zum gemeinsamen Mittagessen ein. Wir wollen jetzt noch einen ganz kleinen Moment der Stille nehmen. Das war sicherlich eine Menge Information, dass man für sich nachdenken kann, was hat mich jetzt angesprochen, was auch nicht. Und nach wenigen Minuten singen wir dann noch dieses schöne Lied, Meine Zeit steht in deinen Händen.
492.
492, könnt ihr schon mal aufschlagen, aber nehmt euch noch ein bisschen Zeit, nachzudenken über die Zeit.